Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Es ist schon was Besonderes, denn in vielen Ländern dieser Welt gibt es auf absehbare Zeit keine Gottesdienste mehr. Es hat in der Geschichte wohl kaum eine vergleichbare Zeit gegeben wie diese. Aufgrund der Corona-Krise von höchster politischer Stelle wurde es angeordnet, auf religiöse Feiern von Christen, Muslimen, Juden und anderen Glaubensvereinigungen zu verzichten. Ein solches umfassendes Verbot von Gottesdiensten war bisher wohl schlichtweg gar nicht denkbar, unvorstellbar. Selbst in schlimmsten Krisen, Kriegs- und Katastrophenzeiten blieben Menschen immer noch die Möglichkeit, tatsächlich sich in Kirchenräumen zu versammeln, dort zu beten und sich zu trösten. Die Kirchen waren in vielen Fällen nicht nur der naheliegendste Ort, sondern oft auch der letzte denkbare Ort, um einfach dort vor Gott zu klagen, gemeinschaftlich zu beten und getröstet zu werden. Und dieser Zufluchtsort steht nun jetzt erstmal gar nicht mehr zur Verfügung, also nicht gemeinschaftlich. Aber die Möglichkeit, als Gemeinde zusammenzukommen, um auf Gottes Wort zu hören, gemeinsam zu agieren, das bleibt. Anders eben und vielleicht dadurch noch sinnvoller. Also ich bin heute sozusagen im Wohnzimmer unserer Herrenberger Gemeinschaft und es ist schön hier zu sein und zu wissen, ihr wärt jetzt auch da und würdet mit feiern und jetzt macht es eben in eurem Wohnzimmer. Ich nehme euch einmal mit in eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Aus der vollen Geschäftigkeit des Alltags bremst Jesus seine Jünger auf Null. Und die Menschen, die es mitbekommen, die machen mit. Es sind richtig viele. Die Jünger kamen zu Jesus zurück. Sie hatten sich bis zum Letzten eingesetzt, waren ausgepowert und waren noch so erfüllt von all dem, was sie erlebt hatten. Und auch jetzt noch. Ständig kamen Leute und wollten unbedingt irgendetwas von Jesus. Also, ich meine, was heißt irgendetwas? Sie hatten in Jesus und seinen Jüngern die entdeckt, die auch in aussichtslosen Situationen noch Hoffnung geben konnten und bei denen man Hilfe, ja Heilung erfahren konnte. Und jetzt hatten die Jünger Jesu nicht mal Zeit zum Essen. Kennt ihr das auch? Also, es ist jetzt knapp 14 Tage her. Davor fanden wir kaum Raum zur Ruhe. Ständig ging es hoch her und wir waren froh, dass das ging, dass Arbeit da war. Für einige natürlich voll am Limit und jetzt in vielen Bereichen fast auf Null. Es gibt auch andere Bereiche, ich weiß, die Krankenhäuser zum Beispiel, da ist das jetzt ganz anders. Da ist noch viel mehr los und noch mehr Rödeln als vorher und da bräuchte man eigentlich endlich mal ein bisschen Ruhe. Also so wie Jesus seine Jünger auffordert, jetzt endlich mal Pause zu machen, runterzufahren, so kann man das in Markus 6 nachlesen. Und die Jünger, na die wollten eigentlich gar nicht. Sie waren so voller Bereitschaft, den Menschen zu helfen, ihnen in ihrer Not zu begegnen, sich solidarisch zu erklären mit denen, die nicht mehr können und Hilfe brauchten, dass sie nicht verstanden waren, sollen wir Ruhe jetzt machen. Also solidarisch in dem Sinn, dass man mit den Hilfesuchenden das gleiche Ziel hat, nämlich Gesundheit, Wohlbefinden an Leib und Seele. Denn das wussten sie damals schon, ein gesunder Körper ist nur die Hälfte wert, wenn die Seele krank ist. Wenn aber die Seele gesund ist, dann ist körperliche Krankheit nur ein kleiner Makel. Ja, die Jünger hatten was zu geben, tatsächlich, ein Wort von Gott. Mit Vollmacht, Kranke wurden gesund, Süchtige und Gebundene wurden frei. Solidarisch leben. Zu wissen, wir brauchen diesen Gott ja auch, so wie jeder. Und wir wollen auch gesund leben, so wie jeder. Und so ist das über Jahrhunderte hinweg ein Auftrag der Gemeinde Jesu geblieben, solidarisch zu leben. Also zum Beispiel nachzulesen in Galater 6, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und dann bricht Jesus das Ganze einfach ab. Jesus nimmt seine Jünger raus, kommt ihr allein mit mir an einen einsamen Ort. Warum sagt Jesus das? Warum will er das? Es war so typisch für ihn und so wichtig für ihn, wie auch für seine Jünger und wie auch für uns. Du kannst nicht ständig Vollgas geben. Ohne Ruhepausen, ohne Reflexion. Was mache ich hier eigentlich und warum und für wen? Ohne das gehen wir drauf. Da ist unser Leben voll, aber es ist nicht erfüllt. Also aufhören, sagt Jesus, auf mich hören, meint er damit. Das Volk bekommt mit, wie Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot steigt und über den See Genezareth fährt. Und so ahnen sie auch schon, wohin. So ist das wohl zu verstehen, wenn sie dann scharenweise, so lesen wir, loslaufen und dort schon auf ihn warten, auf Jesus warten, wo er ein bisschen später mit seinem Boot ankommt. Erstaunlich, was dann für einen Satz Markus aufgeschrieben hat, der einen besonderen Ton in sich trägt. Es ist der Inbegriff von Solidarität, vom barmherzigen Zuwenden, einer Zuwendung, die nicht nur die äußere Not wahrnimmt, sondern die innere. Das, was oft erst dann rauskommt, wenn man es vor lauter äußerem Druck nicht mehr aushält. Kennt ihr das zurzeit auch, dass man etwas gereizter ist? Man will in eine gute, geplante Normalität hineinfinden, aber es klappt nicht so wirklich. Man will sich Gewohnheiten aneignen und tut sich schwer damit, weil Handlungen erst zur Gewohnheit werden, so sagt man, wenn sie lange genug gemacht werden. Bei den täglichen Gewohnheiten sagt man so ungefähr 40 Tage. Das wollen wir jetzt aber wirklich nicht, oder? Also, wir wissen es halt nicht, aber 40 Tage muss das Ganze nicht gehen. Weißt du, Jesus nimmt das Leiden deiner Seele wahr. Die unausgesprochenen Sehnsüchte, die zermatternden Fragen, das, was jetzt in diesen Tagen immer mal wieder an die Oberfläche deines Denkens geschwemmt wird und du dich fragst, woher kommt das denn jetzt? Warum beschäftigt mich das denn? Die Frage nach der Zukunft, vielleicht nach der Ewigkeit, die Frage nach Schuld und nach Vergebung. Und es steht hier ziemlich wörtlich so drin, Jesus drehte es die Eingeweide rum. Das meint, alles in ihm nahm diese Not wahr, sodass es ihm wie die eigene Not wurde. Und das heißt jetzt konkret für dich und für mich, er versteht jedes Detail unseres Lebens. Er kennt jede Frage, selbst die, die du noch gar nicht gestellt hast. Und seine Reaktion darauf? Im Text steht, er hält eine lange Predigt, will heißen, er weiß eine Antwort darauf. Nein, er löst nicht das Problem. Er löst das nicht in nichts auf. Er hat eine Antwort darauf. Wir wollen eine Lösung. Wir wollen es im Griff haben. Wir wollen die Macht nicht verlieren. Und Jesus löst nicht einfach das Problem, sondern er gibt eine Antwort darauf, was für Fragen durch diese Dinge in deinem Leben hochkommen. Und diese Antworten sind viel wichtiger. Dein Stress, deine Unruhe, dein körperliches Leiden, deine Angst vor Corona, die Sorge um die Angehörigen, den Freund, der mit Corona infiziert ist, er versteht das. Er sieht das. Es bewegt ihn zutiefst. Und darum ist er solidarisch. Mehr als du denkst, weil er sich diesen Fragen stellt, die dadurch aufkommen. Darum hat Jesus auch dieses Bild vor Augen. Eine große Schafherde, die keine Ahnung hat, was aus ihnen wird, die orientierungslos hin und her lief und die nicht weiß, was wohl der nächste Tag bringt. Und Jesus predigt. Keine Ahnung was, aber so wie ich Jesus kenne, hat er davon geredet, dass es nicht ohne Umdenken geht. Dass man umkehren muss, zu einer anderen Sichtweise des Lebens kommen sollte. Dass man nicht nur das Leben an sich im Blick haben darf, sondern den, der einem das Leben geschenkt hat. Bei ihm, bei Gott, finden wir Antworten, die wir nie vermutet hätten. Aber gut, dass das nicht dasteht, denn so bekommen wir Gelegenheit, selber mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Also wenn er uns jetzt so sieht und er uns wahrnimmt, ein bisschen hilflos, vielleicht nicht nur ein bisschen, orientierungslos, perspektivlos, dann wendet er sich uns zu und meint, komm, lass uns darüber reden. Da gibt es immer eine Zukunftsperspektive. Und die geht über das Leben hinaus, das diese Welt zu bieten hat. Aber die hat ganz konkret auch mit dieser Welt zu tun. Mit deinem Leben, mit deinem Agieren, mit dem Frieden oder Nichtfrieden, den du hast. Und er macht klar, du kannst dich in jeder Lebenssituation auf mich verlassen, weil ich da bin. Übrigens, das kann man wirklich heute noch lernen. Und manchmal nimmt man weite Wege dafür auf sich. Sarah Schmidt, sie gehört hier zu unserer Gemeinde, kommt aus der Jugendarbeit, war jetzt eine Zeit lang weg in Kanada. Sie hat das erlebt und sie wird es euch erzählen. Hört mal, was sie dazu zu sagen hat.
Hallo, so, ich bin wieder aus Kanada zurück. Ich bin seit circa einer Woche wieder in Deutschland und davor habe ich die letzten 7 Monate in Kanada in einer Gemeinde mitgearbeitet, vor allem in der Jugendarbeit, aber auch in verschiedenen anderen Gruppen. Ich habe dort mit den unterschiedlichsten Menschen gearbeitet, mit unterschiedlichen nationalen Hintergründen, aber auch in verschiedenen Altersklassen. Und eine Sache, die ich dort gelernt habe, möchte ich euch weitergeben. Ich habe gelernt, dass ich mich in jeder Lebenssituation auf Gott verlassen kann. Denn er hat den Überblick und egal wie aussichtslos manchmal die Situation zu sein scheint oder wie schwer wir uns tun, wir können uns auf ihn verlassen. Weil er ist groß und er hat alles unter Kontrolle. Und manchmal möchte Gott auch dunkle Zeit nutzen, um uns stärker zu machen, um uns im Leben weiterzubringen oder um uns auf irgendwas vorzubereiten. Vielleicht auch einfach, um uns wieder bewusst zu machen, dass wir mehr Zeit mit ihm verbringen sollten und unseren Fokus wieder mehr auf ihn richten sollen. Und ja, ich glaube, wir können diese Zeit super nutzen, um einfach ja, ein Licht und ein Zeugnis für andere zu sein. Und in Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und auf diese Zusage können wir uns verlassen, denn Gott hält sein Wort. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach ermutigen, nicht eure Hoffnung, eure Freude und auch nicht eure Dankbarkeit zu verlieren. Und natürlich hoffe ich euch dann bald wieder zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Gesundheit und Kraft für die nächsten Tage und Wochen. Bis dorthin. Tschüss.
Vielen Dank an Sarah. Das war doch gut, oder? Dieser Satz, auch aus Jeremia. Ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Mein Wort ist wahr. Gott macht sich Gedanken über dich. Er denkt darüber nach, wie er am besten wieder deine Aufmerksamkeit bekommt. Wie er unsere Unruhe, unser Leid in Frieden und Hoffnung verwandeln kann. Darüber macht er sich Gedanken. Augustinus hat einmal gesagt, das menschliche Herz ist so lange unruhig, bis es Frieden findet in Gott. Ich schlage uns vor, wir singen das Lied. Bei dir kommt mein Herz zur Ruhe. Und vielleicht summt ihr es nur mit, vielleicht singt ihr es mit, vielleicht seid ihr ganz still dabei und betet und sagt, Jesus, genau das soll's werden, dass ich Ruhe finde bei dir. Die Geschichte nach der langen Predigt von Jesus und dem Hunger der Leute ist eigentlich schnell erzählt. Und doch steckt darin ein wesentlicher Gedanke, der zu unserem Leben gehört. Die Jünger machen nämlich das einzig Richtige. Sie reden mit Jesus über die Not der Menschen. Also wir nennen das heute Beten. Und das Gebet ist eines der wichtigsten Merkmale der Gemeinde Jesu. Erinnert ihr euch an den Satz, den Sarah aus dem Buch Jeremia zitiert hat? Ein bisschen davor, 3 Verse vorher, steht, betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, so habt auch ihr Frieden. Oder bei Paulus können wir lesen, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, so wie es Gott gefällt. Das ist gut und macht Gott, unseren Erlöser, Freude. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Oder aus den Chronikbüchern eine Stelle, ich hatte sie vor kurzem in einer Predigt und jetzt hat sie mir jemand geschickt. Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten immer, wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot oder Seuche, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Der Tempel Gottes, das Haus Gottes, damals natürlich ein Gebäude. Heute nennen wir es Kirche. Und die Bibel redet davon, dass Gemeinde Jesu das Haus Gottes ist. Der Tempel Gottes, dort, wo er gegenwärtig ist. Gemeinde Jesu, das ist in dieser Welt tatsächlich die Gegenwart Jesu. Dass wir zusammenkommen und beten, so wie die Jünger. Und auch wenn wir uns nicht treffen können, dann eben über Telefon oder Videokonferenz oder über einen Gebetsblock oder wie auch immer. Ein Christ, der nicht mehr betet und mit Jesus nicht mehr im Gespräch ist, der glaubt vielleicht noch an ihn. Aber der Glaube hat keine Kraft mehr, Leben zu verändern und diese Welt im Sinne Jesu zu beeinflussen. Peter Hane hat kürzlich in einem Artikel geschrieben, die Kirchen drohen sich in diesen Tagen der Angst in Bedeutungslosigkeit verabschiedet zu haben. Dabei wären jetzt die Kirchen bei ihrem Markenkern gefragt, ein flammender Aufruf zum Gebet, zum Gottvertrauen und zu einer Gelassenheit, die nur Jesus Christus schenken kann. Und weiter, Fürbitte ist Teilnahme an der Weltregierung Gottes, hat der Tübinger Universalgelehrte Karl Heim in den 50er Jahren gesagt. Um diese Machtoption, so drückt es Peter Hane aus, sollten wir uns und unser Land nicht betrügen. Das ist die wichtigste Dienstleistung der Christen und Kirchen jetzt in dieser Zeit für unser Volk und für diese Welt. Und darum ist es Wahrheit. Gebet ist höchster Ausdruck von gelebter Solidarität. Gerade weil wir alle da jetzt drinstecken in dieser Corona-Krise, so wie bei Jesus alle Jünger und Zuhörer Hunger hatten. Und die Jünger hatten keinen Plan, wie sie das Problem lösen sollten, damit alle satt werden. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn man damit zu lange wartet. Mein Eindruck ist, Corona ist ein leidenschaffender Appell, sich wieder Gott zuzuwenden. Das ist in allen Zeitaltern, zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte geschehen. Pest, Cholera, Kriege, was auch immer schon über diese Welt gegangen ist, hat Hunderttausende, Millionen von Menschen das Leben gekostet. Und immer hat es Menschen darin wieder zu Gott getrieben, eine Hinwendung an Gott gegeben, ein Suchen nach und Finden von Antworten bei ihm. Warum immerhin zu Gott? Weil er der Schöpfer, weil er der Erlöser dieser Welt ist in Jesus Christus. Mir scheint, dass wir diese Zeit als Gelegenheit sehen können, um uns zu besinnen, Gelegenheit umzudenken. Manche nennen es Buße, umkehren zu dem Gott, der uns vergibt und unsere Seele gesund macht. Dass wir auch ungemütliche Fragen zulassen und Jesus fragen, was meinst du jetzt denn eigentlich dazu? Hinhören auf den, der mit uns leidet, uns durch und durch versteht und dessen Sehnsucht erst dann gestillt ist, wenn wir wieder bei ihm sind, diesem guten Hirten. Was passiert jetzt in dieser Geschichte noch? Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen doch den Menschen Essen geben. Da sind sie natürlich überfordert. Wie sollen sie das denn? Das geht ja gar nicht. Ja, was habt ihr denn? Fragt er. Und sie meinen, naja, 5 Brote und 2 Fische. Während's, dann lasst die Leute sich hinsetzen, immer 50 Personen zusammen und dann gebt mir, was ihr habt und ich gebe euch, was ihr braucht, damit alle miteinander satt werden. Versteht ihr? Gebt mir, was ihr habt und ich gebe euch, was ihr braucht. Wir beten, wir sind im Gespräch mit Jesus und sagen ihm die Not und erklären ihm, dass wir da ja gar nichts tun können. Und er macht deutlich, dass es nicht auf unsere Möglichkeiten ankommt. Vielmehr geben wir ihm doch das, was wir haben, was wir können, was uns vielleicht so halbwegs satt machen würde. Und er schafft damit alle Optionen, damit Menschen versorgt werden. Und er lässt es die Jünger verteilen. Das macht er nicht selber, das machen die Jünger. Darum gilt, wer für andere betet, kann nicht passiv bleiben. Und das haben auch die Kirchen hier in Herrenberg gebetet, was sie tun können. Und dann ist zum Beispiel aus den Jugendarbeiten heraus, ist dann die Netzkirche entstanden. Da müsst ihr mal reinschauen. Da passiert echt was. Und viele andere Aktionen hier in Herrenberg von anderen Gruppierungen, wo man zeigt, wir sind für euch da. Wir wollen etwas tun, damit die, die jetzt nichts mehr tun können, nicht auf der Strecke bleiben. Und die Erfahrung der Jünger werden wir eben dann auch machen. Wir haben mehr übrig als das, was wir vorher Jesus gegeben haben. Darum lasst uns miteinander in gebotener und gewollter und ermutigender Solidarität leben. Diese Beispiele, die es in Herrenberg gibt, die gibt es an allen Orten in Deutschland natürlich auch. Weil uns diese eine Krise vereint. Und lasst uns miteinander vor Gott eintreten in Fürbitte, in Buße und auch in Dankbarkeit. Solidarität und Gebet sind das Gebot der Stunde, damit wir geben, was wir haben, um zu bekommen, was wir brauchen. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir treten vor dich und sehen in dir den, der die Lösungen hat, nach denen wir uns so sehr sehnen. Wir danken dir, dass du uns das in unser Herz hineingegeben hast, auch füreinander zu sorgen, die Not des anderen auch zu sehen. Und ich danke dir, dass wir mit dem bisschen, was wir an Optionen haben, an Möglichkeiten haben, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Lieber Vater, und vor allem wollen wir dir die Not bringen. Unsere eigene Not, die wir damit haben, aber auch die Not, die uns vielleicht gerade da hineingebracht hat. Wir haben gemerkt, dass wir unser geistiges Gleichgewicht verloren haben. Wir haben unsere Werte umgekehrt. Wir haben mehr auf uns als auf andere geachtet. Wir haben es versäumt, mit dir zu leben, auf dich zu hören, uns in unseren eigenen Plänen gefolgt. Wir haben nicht auf das geachtet, was du zu sagen hast. Wir haben die alten Werte unserer Vorfahren oft verspottet und haben gemeint, wir wären jetzt die Erleuchteten. Erforsche uns, Gott, erkenne heute unser Herz, reinige uns von dem, was uns von dir trennt und gib uns Gelegenheit, einander zu helfen. Und wir wollen für die beten, die jetzt diesen Coronavirus haben und die darunter leiden. Wir wollen für die Familien bitten, für die Menschen bitten, die jetzt zu Hause sind, die es in unfassbaren Stress hineinbringt, die Ärger haben zu Hause. Bitte komm du mit deinem Frieden hinein. Wir beten für die Einsamen, die jetzt eben nicht außer Haus können, die niemanden haben, dass du sie stark machst und ermutigst. Dass sie entdecken, du bist jetzt auch konkret bei ihnen. Vielen Dank, dass das gilt. Lieber Vater, und dann wollen wir darum bitten, dass du hineinkommst in diese ganzen schwierigen Situationen, dass die Politiker kluge, weise Entscheidungen treffen können und dass wieder ein Umdenken geschieht und ein Hinwenden zu dir, dem lebendigen Gott. Dass wir nicht so weiterleben wie bisher, sondern dass wir erkennen, du machst alles neu, auch jetzt und hier für uns. Lasst uns miteinander beten, das Gebet, das Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.